Guten Morgen. Ich habe es schon gut. Ich kann zweimal am Sonntagmorgen Worship geniessen. Und ich werde jetzt heimgehen zu meiner Frau, die Worship über alles liebt und auch daheim Worship macht. Und sagen, ich habe zwei neue Lieder gelernt, die du nicht kennst. Und die werden wir dann irgendwo auf einer Liste suchen und finden. Und die kann ich dann wieder zum Badzimmerputzen brauchen. Habe ich euch das letzte Mal etwas davon erzählt. Das tut so gut. Ich bin gerade an einer Buchrecherche machen und bin etwas am Psalmen am Schreiben. Psalmen sind ja 150 Liedsammlungen. Eine Liedersammlung ohne Noten, aber wir haben wunderbare Texte. Und da ist mir in den Sinn der Psalm 23, den die meisten von euch werden gut kennen. Der ist wahrscheinlich das meist coverte Lied, das es gibt. Rein offiziell ist Yesterday von den Beatles mit 1600 Coverversionen. Das Lied, das am meisten gecovert worden ist in der Geschichte, aber ich glaube, Psalm 23, das Lied schlägt das um Länge. Und heute Morgen, jetzt beim Lied singen, ist mir wieder bewusst worden, wir Christen, wir haben schon unglaublich coole Lieder, die nicht nur einen guten Groove haben, wie der so glorreichen Sieben da vorne, sondern das hat einen Tiefgang. Das hat Tiefgang. Das redet zu mir heute Morgen. Ich habe mich von euch so mittragen lassen und bin schon sehr reich gesegnet worden. Danke vielmals. Ja, wir schließen unsere Serie über das Königreich ab, die uns jetzt am dritten Sonntag in Folge beschäftigt. Wir haben in dieser Serie gesehen, das Königreich, das ist das Herzstück der Botschaft von Jesus. Jesus hat das Königreich verkündigt, er hat seinen Jüngern erklärt und in den vielen wunderbaren Begegnungen, die wir in der Bibel haben, wo Jesus Menschen begegnet, auf eine ganz spezielle Art und Weise, dort wird sichtbar, um was es in dem Königreich geht. Wenn Jesus vom Königreich gerettet hat, hat er drei Sachen gemacht, die völlig einfach waren, aber revolutionär. Wir haben am ersten Sonntag gesehen, dass Jesus den jüdischen Gottesbegriff revolutioniert hat. Jesus hat den Menschen gezeigt, wie Gott wirklich ist. Der Gott, den wir nicht sehen können, wird in Jesus sichtbar. Jesus ist die vollkommene Manifestation vom unsichtbaren, lebendigen Gott. Und darum sind wir Christen so von Jesus begeistert. Jesus hat den Menschen damals gezeigt, Gott kommt jetzt in dieser Zeit, wo anbricht, nicht zur gerechten Strafe der Bösen, sondern er kommt zur gnädigen Rechtfertigung der Sünder. Das ist Evangelium. Wir haben am zweiten Sonntag gesehen, dass Jesus etwas gemacht hat, wo in der antiken Welt undenkbar war. Er hat angefangen, ein Königreich von der Liebe zu bauen, während alle Königreiche von der antiken Welt auf Gewalt gegründet haben. Der Julius Cäsar kam, sah und siegte, Jesus kam, sah und liebte. Es ist in der Geschichte immer so gewesen, dass dann, wenn die Kirche, wie Jesus gehandelt hat, auf seine Spuren gegangen ist und radikal geliebt hat wie Jesus, dann ist die Kirche glaubwürdig gewesen. Dann haben die Menschen verstanden, was Glauben eigentlich will. Und wir sehen das im Römischen Reich, da haben die Leute verwundert auf den kleinen Haufen von Christen geblickt und gesagt, seht, wie sie sich lieben. Heute möchte ich über das Dritte reden, was Jesus gemacht hat. Das ist etwas überraschend Einfaches, etwas, das bis heute chronisch unterschätzt wird. Jesus hat eine Gemeinschaft gegründet. Jesus hat ganz einfach eine Gemeinschaft gegründet. Er hat kein neues Gesetz gebracht. Er hat nicht einen Verhaltenskodex aufgestellt mit 217 Paragraphen. Er hat kein politisches Programm gemacht und keine Organisation aufgestellt. Jesus gründet eine Gemeinschaft, er sammelt 12 Jünger um sich und schweißt sie zu einer Gemeinschaft zusammen, die nach dem Maßstab vom Königreich lebt. In dieser Gemeinschaft, sagt Jesus in der Bergpredigt, die ist eine Stadt auf dem Berg. Ihr seid das Licht der Welt. Das, was damals ganz klein und unscheinbar mit Jesus angefangen hat, das soll in der ganzen Welt leuchten. Und dass wir heute da sind und Gottesdienst feiern, ist eine Auswirkung von dem. Ich bin überzeugt, dass Gemeinschaft total relevant ist für unsere Zeit. Unsere Kultur, ich glaube, das ist uns allen klar, ist sehr stark individualisiert. Jeder für sich. Wir bewegen uns in Internetblasen. Wir sind digitale Nomaden, die durch die ganze Welt reisen. Immer unterwegs, immer etwas Neues. Immer beziehungsloser, immer einsamer. Äußerlich ist vieles gut. Unsere Konsumkultur, die bietet uns sehr viele Annehmlichkeiten. ein Weihnachtseinkauf in New York. Ich habe Freunde, die machen das. 2 Wochen Südsee zum Schnäpplipreis, neuester Teil am Black Friday. Das Problem sind nicht die einzelnen Sachen an sich. Das Problem ist, dass die nicht zusammenpassen. Die geben kein Leben. Ja? Das Leben wird für immer mehr Menschen in unserer Kultur zur qualvollen Zusammenhangslosigkeit. Es muss uns irgendwie gelingen, das Leben wieder zusammenzubringen. Es muss uns gelingen, Gemeinschaft zu leben. Ich habe in der letzten Zeit eine tiefe Überzeugung entwickelt, wenn wir Christen im 21. Jahrhundert etwas bewirken wollen, wenn wir durch die Kultur der Individualisierung, wo jeder für sich ist, eine Kultur der Gemeinschaft entgegensetzen. Ich glaube, dass uns das in den nächsten Jahrzehnten ganz stark wird prägen und auch für jede Kirche entscheidend wird sein, dass das möglich ist. Wir haben am ersten Sonntag einen Grundlagentext gelesen über das Königreich aus dem Markus-Evangelium. Wir wollen uns den Text noch einmal vor Augen führen. Jesus sagt Folgendes. Markus-Evangelium, Kapitel 1. Jesus ging nach Galiläa, er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Was meint Jesus mit dem? Jesus greift da aufs Alte Testament zurück. Wenn er das so sagt, denkt er vor allem an die Hoffnung der Propheten. Propheten im Alten Testament haben eine Zeit vorausgesehen, wo der Messias kommt und mit ihm das Königreich. Die haben eine Revolution gesehen, wo nicht nur ein paar Seelen verändert, sondern in der ganzen Welt leuchtet wie eine Stadt auf dem Berg. Im Judentum zur Zeit von Jesus haben alle auf den Anbruch von dem Reich gewartet. Und jetzt kommt Jesus und sagt, die Zeit ist erfüllt. Die Hoffnung der Propheten erfüllt sich. Ich habe Folgendes vor. Wir werfen zuerst einen Blick ins Alte Testament. Wir schauen die Hoffnung der Propheten an. Propheten, die im Geist das Königreich haben gesehen, eine Revolution haben gesehen. Und dann schauen wir, wie sich die Vision in der Jüngergemeinschaft Jesus verwirklichen tut. Und dann wollen wir daraus eine Sicht gewinnen für Kirche heute, die relevant ist. Kirche, die fängt nicht erst mit Apostelgeschichte 2 an. Kirche fängt früher an, die fängt bei Jesus an, die fängt bei diesen 12 Männern an und den Leuten, die Jesus um sich gesammelt hat. Es wird heute ein bisschen anspruchsvoller sein als die letzten beiden Sonntage. Ich möchte euch Stoff geben zum Mitdenken. Ich werde ab und zu einfach auch ein Statement platzieren und stehen lassen. Ihr habt so wunderbare Leaflets mit ganz viel Text. Wenn ihr den Faden verliert, kurz abschalten, wieder einhängen und denken, ich habe ein heißes Leaflet, ich habe nichts verpasst. Wenn die Propheten vom Königreich geredet haben, dann haben sie von einer friedlichen und gerechten Welt geredet. Der Prophet Jesaja hat gesagt, es kommt eine Zeit, da werden die Leute aus Sicheln, aus Schwertern Sicheln machen, es wird keinen Krieg mehr geben. Jesaja Kapitel 2. Er hat gesagt, es kommt einmal ein Königreich, wo Frieden und Gerechtigkeit wird bedeuten in der ganzen Welt. Jesaja Kapitel 9. Er hat gesagt, Feinde werden miteinander versöhnt werden und sie werden zusammen zu Gottes Ehre leben. Jesaja Kapitel 19. Und jetzt kommt Jesus und er verwirklicht die Vision vom Jesaja, indem er etwas ganz Einfaches macht. Er gründet eine Gemeinschaft, weil irgendwo muss es ja anfangen. Manchmal haben wir den Eindruck, die Welt würde sich verändern, wenn irgendetwas Grosses passiert. Aber ich sage immer, der Weltfrieden fängt in der Wäschküche an. Ich bin bei uns in unserem Blog für die Wäschküche zuständig und für das Steigerhaus. Und ich kann euch sagen, es ist der beständige Kampf um den Weltfrieden in der Wäschküche. Und wenn wir das nicht schaffen, nützen alle Konzepte nicht. Ja? Das fängt im Kleinen an und genau das macht Jesus. Er fängt im Kleinen an, er gründet eine Gemeinschaft und dort fängt etwas an Leben, das eine neue Qualität ist. Jesus bringt die unterschiedlichsten Menschen zusammen und lehrt sie Ordnung haben in der Wäschküche. Er lehrt sie Friedensstifter zu sein. Er sagt, selig sind die Friedensstifter. Er lehrt sie einander zu vergeben, nicht 7-mal, 77-mal. Jesus baut eine Gemeinschaft der Versöhnung. Die Gemeinschaft, die wir chronisch unterschätzt, habe ich den Eindruck. Die Gemeinschaft, das ist kein Nebenprodukt vom Königreich. Das ist die Verwirklichung. In der gelebten, versöhnten Gemeinschaft erfüllt sich die Vision von Jesaja. Jesus hat eine unglaublich gemischte Truppen angeführt. Fischer mit einer einfachen Bildung wie der Petrus, Zöllner, die sich von der Korruption abgewendet hat, Zeloten, Freiheitskämpfer, die auf den Freiheitskampf gehofft haben, Besessene, die durch Jesus frei geworden sind. Mit diesen Leuten, nicht gerade Crème de la Crème von der Gesellschaft damals, hat Jesus angefangen, eine Gemeinschaft von der Versöhnung zu bauen. Ronald Seider, ein Autor, den ich sehr schätze, redet von einem erlösten Gesindel, wo Jesus um sich sammelt. Diese neue Gemeinschaft von erlöstem Gesindel war eine lebendige Demonstration des heraufziehenden messianischen Königreichs, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrschten. Ihre bloße Existenz bestätigte Jesu Ankündigung des Evangeliums vom Reich und stellte gleichzeitig einen zentralen Teil von ihm dar. Was ist Kirche? Wir sind eine Gemeinschaft von der Versöhnung. Wenn wir das nicht sind, sind wir irgendetwas, aber wir sind nicht Kirche. Ich lasse das einmal so stehen. Stoff zum Nachdenken. An zweiter Stelle bei den Propheten steht Hilfe für die Armen. Sorge um arme Menschen, das ist ein beherrschendes Thema in den Predigten der Propheten. Sie haben die Reichen für ihre exzessive Reichtum angeklagt und dafür, dass sie die Armen ausbeutet haben. Vor allem der Prophet Amos hat das beschäftigt. Auch der Jesaja und auch der Prophet Jeremia. Die Überwindung von Armut ist eines der dominanten Themen im Alten Testament, auch im Gesetz von Mose. Und jetzt kommt Jesus und nimmt sich den Armen an. Zu ihnen gehören die Leprakranken, die als Ausgestoßene am Rand der Gesellschaft leben, in bitterster Armut. Jesus hat sie angelangt. Jesus hat gezeigt, was es heisst, Menschen zu lieben, ganz besonders die Armen, die haben nichts. Wo Jesus an einem Fest von einem reichen Gastgeber war, hat der Party crashed und hat doch tatsächlich vor allen Leuten zum Gastgeber Folgendes gesagt. Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein. Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Würde dir so einmal eine Gelegenheit geben für eine Tischrede an eurem Fest? Ich bin nicht ganz sicher. Jesus ist, das ist Originalton Jesus, oder? Jesus, der radikal liebt. Jesus, der etwas Neues bringen will, dass die Leute überlegen und nachdenken und umkehren. Jesus bringt eine neue Sicht vom Menschen ein. Eine Sicht, die es im Judentum nicht gegeben hat und die die ganze antike Welt auch nicht gekannt hat. In der antiken Welt sind Menschen, die von der gesellschaftlichen Norm abgewichen haben, verachtet worden. Kleinwüchsige und Krüppel hat man als Ferkel bezeichnet. Jesus sieht diese Menschen völlig anders. Völlig anders. Für ihn sind die Armen und Abnormen ein unverzichtbarer Teil der Wertegemeinschaft Mensch. Niemand hat der ganzen Geschichte hat das deutlicher zum Ausdruck gebracht als Jesus. Mit Jesus fängt eine neue Menschheit an. Es fängt genau die Menschheit an, die Propheten im Geist gesehen haben. In der Jüngergemeinschaft um Jesus fängt sich an, eine neue Möglichkeit, Mensch zu sein, zu materialisieren. Jesus und seine Jünger haben sich den Armen angenommen. Sie hatten eine gemeinsame Kasse, Johannes Evangelium Kapitel 12. Und dort steht, dass sie ihr Leben teilt haben, ihre Güter teilt haben und von dem wenigen, was sie hatten, ihrem Geldbeutel den Armen gegeben haben. Nach der Himmelfahrt von Jesus hat die Gemeinde in Jerusalem das materielle Teilen weitergeführt. Apostelgeschichte 4. Es gab keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Es ist da nicht um völlige Verzicht auf Privatbesitz gegangen, sondern um häufige Fälle von freiwilliger Besitzübereignung. Etwas, was von ganzem Herzen passiert. Warum haben die Leute das gemacht? Sie haben es gemacht, weil sie von Jesus gelehrt haben, sich den Armen anzunehmen. Sie haben realisiert, das ist ein Teil vom Königreich, das ist ein Teil von unserem Lebensstil. Sie haben in ihren Häusern nicht nur die Erlösung der Sünde gefeiert, sie haben auch wirtschaftlich erlöste Beziehungen gelebt. Relevante Kirche lebt wirtschaftlich erlöste Beziehungen. Wenn das passiert, sind wir eine Stadt auf dem Berg. Ja. Kirche heisst auch wirtschaftlich erlöste Beziehungen leben. Stoff zum Nachdenken. An dritter Stelle bei den Propheten steht Gerechtigkeit für Unterdrückte. Propheten haben sehr auf den Punkt kommen, sie haben die Reichen oft angeklagt, weil sie die Armen unterdrückt haben. Wir haben in den prophetischen Büchern im Alten Testament ganze Passagen, die voll sind von dem. Und da geht es sehr leidenschaftlich zu und her. Hilfe für Arme und Gerechtigkeit für Unterdrückte, das ist eng miteinander verbunden. Damals wie heute ist Armut sehr oft eine Folge von Unterdrückung. Jesus hat sich den Benachteiligten angenommen. Den Behinderten, den Kranken, den Frauen, die von vielen Männern verachtet worden sind, nur weil sie Frauen sind. Jesus hat sich den Behinderten angenommen. Er hat sie nicht nur geheilt, er hat ihnen auch auf eine Art und Weise begegnet, die ihnen die Würde zurückgegeben hat, wo sie als Menschen im Bild Gottes hatten. Das war so wohltuend für die Menschen, dass sich jemand auf Augenhöhe mit ihnen begibt und ihnen zeigt, Gott liebt dich. Jesus hat Frauen in seine Gemeinschaft aufgenommen und hat sie in der Tora vom Königreich unterwiesen. Die Schriftgelehrten damals haben gesagt, lieber eine Tora-Rolle verbrennen, als eine Frau in der Tora unterrichten. Jesus sieht das völlig anders. In der Gemeinschaft von Jesus haben Männer und Frauen miteinander gelernt. Im Umfeld von Jesus hat Frauenverachtung nur welken können. Wir merken, die Propheten, die haben etwas ganz Neues gesehen. Die haben eine neue Art, Mensch zu sein, gesehen. Die haben eine neue Art von zwischenmenschlichen Beziehungen gesehen. Die haben im Geist das Königreich erblickt, das es gar nicht gegeben hat, das völlig undenkbar war. Die Botschaft der Evangelien ist, in der Person von Jesus Christus bricht genau das Königreich an. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt passiert's. Mit Jesus, mit seinem Leben, mit seinem Dienen, mit seinem Sterben und Auferstehen erfüllt sich die Hoffnung der Propheten. Jesus hat die Gemeinschaft, die er um sich gebildet hat, als eine Alternative verstanden zu der Herrschaftsstruktur der Welt. Das wird in einem grundsätzlichen Wort von Jesus deutlich, wo er die Jünger privat unterweist. Er hat ihnen Folgendes gesagt, Matthäus-Evangelium, Kapitel 20. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Das ist die Analyse von Jesus. Messerscharf. Rom und seine Helfershelfer für die jüdische Oberschicht repräsentieren nichts als Unterdrückung und Ausbeutung. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Jesus entwickelt da mit dem Wort vor den Augen von seinen verdutzten Schülern, ein Jünger ist ja nichts anderes als ein Schüler, ein Gegenmodell zu der Welt. Jesus schafft in seiner Person eine Gegenkultur. In dieser neuen Kultur sind Ausbeutung und Unterdrückung durch gegenseitiges Dienen abgeschafft. Wer bei euch gross sein will, der soll euer Diener sein. Jesus lehrt uns da etwas ganz Wichtiges über Kirche. Kirche ist keine Insel. Kirche ist kein Rückzugsraum aus einer bösen Welt, die uns nichts mehr angeht. Als Nachfolger von Jesus leben wir zumindest in der Welt nach dem Maßstab vom Königreich. Als Kirche haben wir die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen und zu verkörpern. Die beiden Sachen müssen unbedingt zusammengehen. Der visionäre Dreiklang der Propheten, der muss unter uns sichtbar werden, wenn wir relevant sein wollen. Sich den Armen annehmen, versöhnte Beziehungen leben, lieben, vergeben, Frieden stiften, eine Stadt auf dem Berg sein. So stellt sich Jesus sein Königreich vor. Die antike Welt hat die Art von Gemeinschaft, wo Jesus nicht nur propagiert hat, sondern eben auch gelebt hat, nicht kennt. Die ist sogar völlig undenkbar gewesen. Jesus hat eine gesellschaftliche Revolution auf den Weg gebracht. In einem von seinen Gleichnissen beschreibt er die Revolution so. Mit dem Himmelreich, das ist das Königreich gemeint, ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Jesus ist gekommen und hat eine Senfkornrevolution gestartet. Es hat ganz, ganz klein angefangen. 12 Jünger. Nicht unbedingt die besten Kandidaten, um eine Revolution zu starten. Die haben zuerst einmal lernen, miteinander auszukommen. Jesus baut eine Alternativgemeinschaft auf. Und in dieser Alternativgemeinschaft sind Menschen, die Bergpredigt, die Magna Charta vom Königreich im Herzen tragen und danach leben wollen, die sagen, ja, ich will so leben. Und ich brauche den Heiligen Geist, dass ich so leben kann. Das ist das Königreich, das Jesus baut. Ich habe euch eine coole Definition von Kirche. Kirche ist die Senfkorntruppe von Jesus, die nach dem Maßstab der Königsherrschaft lebt. Nehmt das einmal so mit und denkt darüber nach. Kirche als Senfkorntruppe von Jesus. Jetzt haben wir uns fragen, ist das relevant, was wir alles gesehen haben? Ich glaube, das ist total relevant für unsere individualistische Kultur. Es ist auch darum relevant, weil unsere Kultur am Evangelium gegenüber zunehmend feindselig eingestellt ist. Im Moment vollzieht sich in der westlichen Welt eine markante Veränderung im Verhältnis von Christentum und Kultur. Ich habe euch eine Übersicht mitgebracht. Es hat fast 2000 Jahre lang ein Miteinander von christlicher Kultur und Evangelium gegeben. Das Miteinander hat angefangen im 4. Jahrhundert, wo der römische Kaiser Konstantin das Christentum als Religion gefördert hat und so Europa ein christlicher Kontinent geworden ist. Man redet da vom konstantinischen Zeitalter. Aus dem Miteinander ist in der Moderne, aber im 18. Jahrhundert, ein Nebeneinander geworden. Es hat eine Kultur von der Vielfalt gegeben. Christliche Lebensentwürfe sind jetzt neben den säkularen Lebensentwürfen existiert. Ja, man hat sich nicht besonders gern gehabt, aber man hat sich leben. Es hat eine Kultur der Vielfalt gegeben. Seit der Jahrtausendwende erleben wir, dass aus dem Nebeneinander ein Gegeneinander wird. Postmoderne ist vom Gedanken der Toleranz geprägt. Und jetzt passiert vor unseren Augen etwas eigentlich Befremdliches, das nicht passieren sollte. Der Toleranzgedanke wird dominant. Kann Toleranz dominant sein? Wir erleben das. Der Toleranzgedanke wird so dominant, dass er zur gesellschaftlichen Grundverfassung wird und dass es immer weniger Platz für christliche Ansichten gibt in unserer westlichen Kultur. Das Miteinander von Christentum und Kultur ist vorbei. Wir steuern auf eine Diktatur der Toleranz hin. Und als Folge davon befinden wir uns als Christen zunehmend in einer Situation vom Exil. Wir werden ausgrenzt. Wir werden mit unseren Ansichten zu Fremdkörper. Wie reagieren wir darauf? Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass Christentum nicht in einer Symbiose mit dem Geist der antiken Welt entstanden ist. Im Gegenteil, die ersten Christen sind ausgrenzt worden. Die sind im gesellschaftlichen Exil gewesen. Sie haben sich selber als Fremdlinge und Pilger bezeichnet. 1. Petrusbrief. Das bedeutet, dass eine Situation vom Exil für uns Christen nichts Neues ist. Es ist nicht einmal existenziell bedrohlich. Es hat ein lebendiges Christentum lang gegeben vor dem konstantinischen Zeitalter. Das Christentum von der Anfang ist trotz einem massiven Druck von der antiken Mehrheitskultur lebendig gewesen und möglicherweise sogar wegen dem Druck lebendig gewesen. Und jetzt ist die Frage, wie wir auf Ausgrenzung reagieren. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Wir müssen den Mut haben, Kirche zu sein. Wir müssen ganz einfach den Mut haben, Kirche zu sein und dem Jesus, den wir bekennen, folgen, auch in der Art, wie wir unsere Beziehungen und wie wir Kirche leben. Ich komme viele christliche Gemeinschaften herum und ich sehe unterschiedliche Reaktionen auf die gegenwärtige Situation. Und einige von diesen Reaktionen, die irritieren mich. Es gibt die Konservativen, die in der Corona-Pandemie und in dem Krieg im Nahen Osten das Ende der Welt sehen. Ich kenne Christen, die ernähren sich mit YouTube-Videos von Endzeit-Spezialisten. Dreimal täglich Hauptmahlzeit. Ich weiss nicht, wie oft, aber sehr oft. Sie ziehen sich auf die Insel von der christlichen Glückseligkeit zurück, mit ihren Freunden, die gleich denken wie sie, das ist immer wunderbar, und warten das Ende ab. Das ist eine Reaktion, die ich beobachte. Viel Gespräch gehabt, Diskussionen, auch in unserer Gemeinde. Und am anderen Ende vom Spektrum gibt es die Progressiven, die ziemlich liberal sind und den Heiligen Geist mit dem Zeitgeist verwechselt. Die treffen sich auf ein paar Exits aus christlichen Gemeinden, auf ein Bier und sagen, das ist Kirche. Leute, das ist nicht Kirche. Ein Bier, das ist okay. Aber es ist nicht Kirche. Und dazwischen stelle ich fest, es gibt eine zunehmende Zahl von Unentschlossenen, die es vorziehen, am Sonntagmorgen Predigten im Internet zu hören. Liebe Leute am Livestream, ich rede nicht von denen, die aus gesundheitlichen Gründen oder aus anderen nachvollziehbaren Gründen heim sind und mit uns Teil von dem Gottesdienst sind. Die Gründe gibt es, ist ganz klar. Ich rede von denen, die einfach zu bequem sind, schlicht zu bequem. Die Füße auf, Erdnüsse knabbern, einen Gottesdienst konsumieren. Leute, das ist nicht Kirche. Das hat nichts zu tun mit dem Königreich, das Jesus gebracht hat. All diese Formen von Glauben, die sind auf eine subtile Art vom individualistischen Zeitgeist geprägt. Ich wundere mich tatsächlich, dass das, was schlimmste Verfolgung in 2000 Jahren nicht standgebracht hat, Digitalisierung im Handumdrehen schafft, dass Christen darauf verzichten, sich zu versammeln und gemeinsam anzubeten. Ich sehe das in vielen Gemeinden, ich sehe das in unseren eigenen Gemeinden. Und wir haben existenzielle Nöte wegen dem. Das tut furchtbar weh. Das tut furchtbar weh. Wenn Christen sich nicht mehr versammeln, das ist Kapitulation vor dem Zeitgeist. Und manche merken nicht einmal, dass sie im Krieg sind. Alles Bingo. Ich habe ja meine Videos. Und darum sage ich, wir müssen den Mut haben, Kirche zu sein. Wir müssen nicht etwas Neues, Gewaltiges finden. Wir müssen einfach den Mut haben, Kirche zu sein, wie es Jesus uns gezeigt hat. Wir brauchen die Renaissance der Gemeinschaft. Wir brauchen die Renaissance der Gemeinschaft. Wenn wir in der Welt etwas bewirken als Christen, müssen wir der Kultur der Individualisierung eine Kultur der Gemeinschaft entgegensetzen. Das ist meine Message heute. Ja, ich sehe am Sonntagmorgen bei euch, bis der dritte Sonntag in Folge, da, ich sehe viele Leute im ersten Gottesdienst, im zweiten Gottesdienst. Und das tut so gut. Das tut so gut. Es ist so toll, dass ihr da seid. Vielleicht hätte ich euch gar nicht müssen, so ins Gewissen reden. Ja. Ist niemand gemeint, aber wer meint, dass er gemeint ist, der ist gemeint. Es tut gut für mich, Teil zu sein von dem. Ja? Ich bin jetzt unglaublich gesegnet worden, in diesen 3 Mal. 6 Mal Gottesdienst feiern in 3 Wochen, so intensiv habe ich sonst nicht. Ja? Und ihr habt mir etwas gegeben, weil ihr da kommt. Und weil ihr sagt, wir wollen Kirche sein. Und ich möchte euch sagen, macht weiter, bleibt dabei, feiert miteinander, brüllt miteinander. Vergehen einander, essen miteinander. Wegen meinen züchten Tomaten miteinander, wenn es wieder wärmer wird. Aber macht etwas miteinander. Lebt die Gemeinschaft, die Jesus uns vorgelebt hat. Das ist etwas unglaublich Kraftvolles. Weil dann wird das Evangelium sichtbar. Dann sieht man, um was es in dem Glauben überhaupt geht. Bleibt dabei, macht das. So, ich darf die Band auf die Bühne bitten. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Jesus möchte, dass das Königreich in der ganzen Welt leuchtet. Es war für mich ein Vorrecht, diese 3 Sonntage mit euch zusammen anzubeten. Und wir werden jetzt beim nächsten Lied das Königreich feiern und sagen, es ist so gut da zu sein und unserem König Jesus zuzusingen. Ich lade noch ein, dass wir aufstehen und einfach eine kräftige Antwort geben. Und danke euch nochmal, dass ihr den Teil seid an diesen drei Sündungen. Vielleicht irgendwann wieder einmal. Herzlichen Dank.